Ich hatte da meinen ersten Grand Prix-Sieg mit Destiny und 2 Stunden später musste mein Papa mir die Nachricht überbringen. Also der war auch mit auf dem Turnier. Er hatte mich halt angerufen, der war im Hotelzimmer und hat gesagt, ja, kannst du mal kommen? Da wusste ich schon, dass irgendwas ist. Und ich habe meinen Vater auch selten weinen gesehen. Und da wusste ich, dass was Schlimmes passiert ist. Und dann haben wir die Nachricht gekriegt.
Stempelhengste. Väter unserer Reitsportlegenden.
Wer sind sie? Die prägenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben. Wir sprechen mit den Menschen, die sie genau kannten oder die heute noch eng mit ihnen zusammenleben. Mit ihren Züchterinnen und Züchtern, den Reiterinnen und Reitern, ihren Entdeckern, Pflegern und Förderern. Wir berichten über das Leben dieser Hengste mit ihren Eigenarten, Herausforderungen und Erfolgen. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und in diesem Podcast erzählen wir sie euch.
Stempelhengste.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Stempelhengste nach einer kleinen Pause. Mein Name ist Ina Tenz und heute hat es mich für das Reitsportmagazin nach Löningen verschlagen. Auf dieses Treffen freue ich mich ganz besonders. Ich bin verabredet auf dem Gestüt Spree mit Christina Bröhring-Spree und natürlich sprechen wir über ihren Desperados FRH, den jetzt schon legendären, beeindruckenden Hannoveraner Hengst, der uns alle in seinen Bann gezogen hat. Bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, bei den bedeutendsten Wettkämpfen der Dressur. Und mit dabei ist auch Gestützleiter Ulf Schmidt, der uns auch alles über die züchterische Seite von Desperados sagen kann. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, dass wir euch hier von der Arbeit abhalten dürfen. Vielleicht die wichtigste Frage vorab an dich, Christina. Erinnerst du dich an den Tag, an dem du Desperados zum ersten Mal gesehen hast?
Zum ersten Mal gesehen habe ich Desperados, als er 3-jährig zu uns im Stall kam. Wir hatten ja einige Hengste, aber er war irgendwie besonders schön, schwarz und noch ein bisschen schlaksig. Das sind so meine Erinnerungen, die ich gerade an das erste Sehen habe, ja.
Und hast du ihn dann mit weiter verfolgt in seiner Entwicklung, also wie er anlongiert wurde, angeritten wurde, oder war er erstmal so aus dem Fokus?
Also ich würde lügen, wenn ich das jetzt sagen würde. Also es war schon erstmal aus dem Fokus, aber eigentlich deshalb, weil ich bin Juniorentour geritten, hatte da auch andere Pferde, auf die ich mich wirklich sehr konzentriert habe. Ja, und irgendwann kam er dann halt wieder im Fokus, wo ich ein bisschen höher reiten wollte und da kam der Desperados doch mal wieder ins Spiel.
Und die ersten Reiter von Desperados waren ja Falk Rosenbauer und Holger Finken, die ihn im Grunde ja auch ausgebildet haben, auf den ersten Turnieren vorgestellt haben. Erinnerst du dich noch an den ersten Tag, als du ihn dann auch mal geritten bist? Das erste Mal im Sattel von Desperados.
Ja, da erinnere ich mich sehr gut dran. Also das war bei Jürgen Koschel auf der Anlage. Das war mein Trainer. Und da habe ich ihn zum allerersten Mal geritten. Also er kam im Stall und war schon richtig, also es war ein richtiges Alpha-Tier. Also da habe ich schon erst ein bisschen Respekt gehabt. Also der war richtig an.
Und also auch schon in der Stallgasse?
Ja, sehr. Also er hat sich sehr gefreut. das erste Reitgefühl, das war, also es war schon gewaltig, die Bewegung und das ganze Pferd. Wir haben aber doch etwas gebraucht, um so zueinander zu finden. Also er war für mich jetzt beim ersten Reiten, er war stark, er war eigentlich für mich noch nicht so handelbar. Und da bin ich wirklich ganz glücklich, dass ich Jürgen Koschel hatte, der hatte eine Mordsgeduld und wir haben wirklich über Monate, glaube ich, nur Übergänge geritten, also nur überm Rücken. Das
von hinten erstmal ranschließen.
Genau, gar keine Lektion. Also erstmal, dass wir uns kennenlernen. Und also ich musste Desperados kennenlernen und er musste sich auch auf mich einstimmen.
Ja, das glaube ich ist ein Unterschied. Genau, ne? Von also einem Falk Rosenbauer zu einer zarten Frau, die eher mit Technik und Eleganz reitet. Das ist ja auch nochmal.
Genau, also da haben wir wirklich nur Übergänge und überm Rücken gearbeitet und irgendwann hat es dann Klick gemacht. Also dann haben wir uns verstanden, er hat mich verstanden. Ja, dann ging's los.
Und während des Trainings, wo waren so die Momente der Verzweiflung? Wo hast du mal gesagt, oh mein Gott, ja, das wird nichts, oder?
Ja, also man brauchte schon ein bisschen Geduld. Jürgen hat immer an uns geglaubt. Also er hat gesagt, das kriegen wir hin. Ich habe da auch dran geglaubt, ehrlich gesagt, weil ich mochte dieses Pferd einfach unheimlich gerne reiten und es hat einfach ein bisschen gedauert, Aber man hat schon immer nach einer gewissen Zeit gemerkt, okay, also es war ein sehr schlaues Pferd, der hat mich verstanden und irgendwann ging es immer einfacher. Es hat gedauert, aber irgendwann war es soweit, wo das irgendwie harmonierte zwischen uns.
Und dann kam euer erster Turnierstart in Ankum.
In Ankum.
Erinnerst du dich?
War das. Genau. War aufregend, aber trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, dass ich habe mir jetzt ehrlich gesagt versucht, keinen Druck zu machen. Wir haben gesagt, also zu Hause hat es gut funktioniert, sonst wären wir nicht losgefahren. Natürlich ist der Hengst auf dem Turnier nochmal ein ganz anderes Pferd. Das habe ich daran erkannt. Also ich kann mich da immer noch richtig gut dran erinnern. Ich kam auf die Diagonale zum starken Trab und der marschierte so los. Ich saß mit dem Hintern wirklich nicht mehr im Sattel. Also das war, im Nachhinein habe ich drüber gelacht, im ersten Augenblick nicht.
Ja.
Aber so, das ist in Erinnerung geblieben.
War an dann.
Ja.
Aber es wurde gleich ein Sieg.
Ja.
Wahnsinn. Und ab dann ging die Karriere steil bergauf. Mhm. Ihr habt euch immer weiterentwickelt und dann natürlich auch an den Lektionen gearbeitet. Und sicherlich war Desperados ein Musterschüler, aber welche Lektionen fielen ihm vielleicht ein bisschen schwerer zu lernen?
Grundsätzlich würde ich sagen, hatte Desperados jetzt, was Lektionen angeht, keine Schwächen. Bei ihm war es einfach wichtig, dass er für mich durchlässig war und dass er über dem Rücken gearbeitet wird, dass du ihm zusammenhalten konntest, also dass er geschlossen ging. Mhm. Und dann ging auch wirklich alle Lektionen. Natürlich musst du gerade beim Hengst auch auf die Konzentration achten im Viereck, dass er bei der Sache ist und dass du ihn immer geschlossen hast. Das war meine Aufgabe. Und aber ansonsten kann ich eigentlich nicht sagen, dass er irgendwas jetzt nicht gut konnte oder.
Ja, man stellt sich das immer so schwierig vor. Ich meine, so geschlossen halten oder genau. Dieses Thema Losgelassenheit, ja. Mhm. Wie geht das mit einem Hengst, der ja dann doch auf dem Turnier 1000 Reize und Ablenkungen bekommt? Wie konnte Desperados das voneinander trennen? Und ab wann hattest du das Gefühl, so jetzt ist er fokussiert, jetzt habe ich ihn unter mir, jetzt sind wir beide im Tunnel?
Also da gehörte tatsächlich bei uns auch eine Phase des Kennenlernens dazu. Also ich habe von jedem Turnier gelernt. Und wir haben auch schnell gemerkt, dass er einfach 2-3 Tage brauchte. Also wir sind wirklich 2-3 Tage vorm Turnier da gewesen. Er brauchte einfach 2 Tage, um zu akklimatisieren. Der war am ersten Tag der King, ein Alpha-Tier durch und durch, wo ich...
Was hat er dann gemacht? Geschrien? Ja,
der war richtig heiß, er war richtig an. Also am ersten Tag war ich meistens Beifahrer, das kann ich einfach
das
so
Gefühl
sagen.
Kenn ich.
Aber dann am zweiten Tag war es schon ein bisschen besser und am dritten Tag war er für mich perfekt. Also du brauchtest den auch am ersten Tag nicht irgendwie müde machen. Das hatte keinen Sinn. Du hast den nicht müde gekriegt.
Okay.
Also du musstest ihn einfach so lassen. Der brauchte seine 2 Tage und dann am dritten Tag war er einfach bei der Sache. Also ich habe noch nie einen Hengst geritten, der für mich im Viereck so gekämpft hat wie das Vieh. Also wirklich, der konnte auf dem Abreiteplatz noch so heiß sein und noch so bekloppt irgendwie sein. Der hat die Klinge ging und der hat seinen Job gemacht. Das war einzigartig für mich.
Die Bilder haben wir, glaube ich, alle auch noch vor Augen. Also perfekte Harmonie bei euch beiden im Viereck. Das war echt immer wunderschön anzuschauen. Ja, also dieser, einfach elegant ist, glaube ich, das Wort, das ist so vereint. Und 3 Tage vorher anreisen, ja gut, ist auch ein logistischer Aufwand, muss man ein bisschen mit einplanen. Was habt ihr denn gemacht mit ihm? Also auch mal grasen gegangen oder hatte er dafür überhaupt gar keinen Sinn an der Stelle?
Doch, also viel Schritt geführt, spazieren gegangen, das gehörte natürlich dazu. Aber auch einfach, dass er was sieht. Wir haben meistens auch zweimal geritten, morgens ein bisschen locker gemacht und dann nachmittags ein bisschen intensiver, dass man das Arbeitspensum einfach so ein bisschen verteilt hat.
Wie hat er auf Stuten reagiert?
Wie ein Hengst. Fand er gut. Also ein Turnier weiß ich noch, da, also Bella Rose, das war seine große Liebe.
Okay.
Also da habe ich beim Abreiten das eine oder andere Mal war ich verzweifelt, aber.
Und Isabelle, wie fand sie das? Fand sie es super, weil sie dachte, hey, Konkurrenz ausgeschaltet? Oder war das eher so, oh Gott, meine Stute springt auch an?
Ja, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man sich da auch nicht irgendwie in eine Quere kommt. Aber nee, das hat die immer ganz positiv aufgefasst. Und Ja, da gab es ein Turnier mal, da bin ich wirklich einfach zum Schluss nur noch den Weg rauf und runter geritten und dann ins Viereck. Aber wie gesagt, im Viereck, der tat es einfach. Ne? Der wollte, das war eine Kampfmaschine durch und durch.
Aber das ist ja auch Stress, weil man denkt ja, je höher die Turniere, je wichtiger, dann irgendwann reitet man für Deutschland und es geht ja auch um einiges und dann das Gefühl, die Vorbereitung muss perfekt sein und das
auch sonst war das auch, es war jetzt nicht auf allen Turnieren so, das war jetzt auf einem Turnier, wo das halt so ein bisschen schwierig war, aber ansonsten wirklich, wenn ich diese zwei Tage hatte, dann war das total okay. Also dann war der auch in der Box, der ist wie ein Lamm in der Box, das ist so ein liebes, ehrliches Pferd. Mhm. Das ist einfach nur, dass er
ein Kerl war.
Am ersten Tag zeigen, dass er der King ist. Ja.
Und hattet ihr Rituale? Also rund um die Turniere gab es so eine bestimmte Anzahl an Zöpfen, die drin sein mussten oder die Lieblingsschabracke? Oder
da war ich tatsächlich nicht so abergläubisch. Was so mein Ritual war, dass ich zwei Stunden vor dem Start immer gerne im Stall gewesen bin. Ich habe oft auch selber eingeflochten, also die Nähe zum Pferd oder so ein bisschen im Stall rumgetüdelt, mir die Aufgabe nochmal durchgelesen, solche Sachen. Also ich konnte da jetzt nicht, wenn jetzt Interviewanfragen waren, zwei Stunden vor der Prüfung, das habe ich immer abgesagt, weil das konnte ich irgendwie nicht. Ich musste immer ein bisschen mich zurückziehen, im Stall sein und dann, man war dann doch schon sehr fokussiert immer auf die einzelnen Prüfungen.
Und das hat ja auch, ich sag mal, was gebracht. Ja, also die Erfolge sind beachtlich. Die bedeutendsten Turniere seid ihr geritten, von den Junioren bis hin zur deutschen Meisterschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympia, Teilnahme zweimal. Ihr wart in London und in Rio. Welches dieser Turniere oder der Turniererfolge war für dich das bedeutendste im Nachgang?
Also zweimal Olympische Spiele, dann olympisches Gold, im Einzel die Bronzemedaille, das war, es geht nichts über Olympische Spiele. Also das ist nicht vergleichbar mit einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Das ist einfach was ganz Besonderes. Auch das Ganze drumherum, jetzt gar nicht nur das Sportliche gesehen, wie man da wohnt und die an mit den anderen Sportlern zusammen, diese ganze Atmosphäre, die ist so besonders. Von daher kommt da wirklich nichts drüber. Was aber noch ein ganz bedeutendes Turnier für mich war, das war Dortmund. Da bin ich das erste Mal mit Desperados über 80% geritten. Und das war irgendwie für mich so ein
Meilenstein.
Da wusste ich, wir sind da irgendwie angekommen. Der Druck wurde da natürlich auch größer, einmal über 80%. Da wollen die Leute das natürlich immer sehen.
Ja. Was ist denn da los? Jetzt hat sie nur 78. Ist was mit dem Pferd. Ja,
ja, genau. Und das war schon ein besonderes Turnier für mich. Also da wusste ich irgendwie, dass wir da oben angekommen sind.
Und gerade bei diesen internationalen Prüfungen und Olympischen Spielen, es ist ja Leistungssport. Und in anderen Sportarten muss der Athlet halt fit sein und, ich sag mal so, im besten Fall das Material passen, wie ein Fahrrad oder der Speer sitzen so. Aber beim Reitsport kommt ein zweites Lebewesen dazu. Wie war euer Timing immer vor diesen großen, wichtigen internationalen Turnieren, die auch mit Reisen, mit Quarantäne verbunden waren? Wie ist es euch gelungen, auf den Punkt fit zu sein? Und damit meine ich euch beide.
Also ich war immer ein großer Freund von so einer Art Intervalltraining. Ich habe Desperados nach dem Turnier immer komplett runtergefahren. Das heißt schon geritten, aber einfach nur locker gemacht oder einfach mal, bei Kosche gab es eine schöne Rennbahn, einfach mal richtig galoppieren lassen, dass der vom Kopf halt wirklich mal frei wird und gar keine Lektion geritten, wirklich nur über dem Rücken, Durchlässigkeit und so ein bisschen Spaßprogramm, würde ich das jetzt nennen. Und dann zwei Wochen vorm Turnier ist man dann halt wieder angefangen, intensiver zu arbeiten.
Gut, täglich durch das, dann ein-, zweimal?
Ja, also vorm Turnier auch oft zweimal. Da habe ich das, bin ich immer ganz gut damit gefahren, wenn ich den morgens ein bisschen locker gemacht habe. Und nachmittags so ein bisschen intensiver, da muss man nicht einmal richtig doll, sondern hat das einfach so ein bisschen verteilt. Das hat ihm, Desperados ist vom Pferd oder vom Rücken eher so ein bisschen strammeres Pferd, so würde ich ihn beschreiben. Was ich aber gut finde, gerade für die Lektion. Aber man musste ihn halt auch elastisch und locker behalten. Und da fand ich das eigentlich am besten, wenn er zweimal einfach ein bisschen, wenn man das Arbeitspensum so ein bisschen verteilt. Und damit bin ich eigentlich immer richtig gut gefahren, ja. Und er wusste das dann auch. Er wusste, es geht wieder los. Das merktest du auch vom Kopf. Okay, es geht bald wieder los.
Ja, wurde dann
wurde schon ein bisschen wacher. Und das hat man schon gemerkt. Klar bin ich dann auch öfter mal zum Training gefahren. Und dann wusste er das sowieso, weil der brauchte auch immer ein bisschen, dass er mal auf andere Plätze fährt, dass er mal wieder was anderes sieht. Das war schon wichtig, ja.
Und in der Vorbereitung zum Beispiel, bleiben wir mal bei den Olympischen Spielen, innerhalb der Mannschaft untereinander, sprecht ihr euch da ab oder habt ihr dort Trainingsstände geteilt, Tipps gegeben gegenseitig, wart ihr vorher auch in Kontakt oder weil bei den Einzelwettkämpfen seid ihr automatisch auch Konkurrenten. Mhm. Wie ist das Verhältnis in so einem Team? Gibt es da mehr Miteinander oder auch ein bisschen, so ehrlich gesagt, Hand aufs Herz, ein bisschen, dass man schielt und sagt, naja, aber da hat sie echt ein bisschen nachgelassen oder da könnte er nochmal mehr Gas geben?
Also ich würde das Verhältnis jetzt so innerhalb der Mannschaft, würde ich als ziemlich gut bezeichnen. Also wir haben uns gut verstanden und auch auf den Olympischen Spielen, der erste Gedanke ist einfach die Mannschaft. Mhm. Also da hat auch wirklich jeder mitgefiebert bei den einzelnen Reitern. Also das war auch das Besondere, finde ich, wenn ein deutscher Reiter geritten ist. Also da wurde wirklich mitgefiebert.
Ja, und wahrscheinlich ist man da auch dann.
Ja, und die Deutschen haben halt immer gute Chancen gehabt, eine Goldmedaille zu holen. Und da muss aber natürlich auch jeder Ritt passen, weil sonst kriegst du die auch nicht.
Ja, das stimmt.
Und von daher war der Zusammenhalt schon richtig gut. Und klar, wenn es dann an die Einzelmedaille geht, da kämpft jeder für sich. Mhm. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass da jemand hinterhältig war oder einem das nicht gegönnt hat. Also da der Bessere gewinnt und aber da hat jeder für sich gekämpft, was ja auch normal ist.
Glaube ich, ja. Ich stelle mir das so vor solchen Wettkämpfen, da steigt dann auch die Sorge. Man denkt wahrscheinlich, oh bitte, lass ihn nicht vertreten, lass ihn keine Kohle kriegen. Wie ist das Management von einem Pferd wie Desperados, also bevor es dann zu Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen geht?
Ja, das ist tatsächlich so. Da macht man sich schon sehr viele Gedanken. Man packt die so in Watte. Ob das jetzt immer so gut ist, weiß ich nicht, aber die Pferde sind einfach top vorbereitet. Wir hatten Top-Tierärzte, wir hatten Physiotherapeuten. Also da wurde für die Pferde ja mehr gemacht als für den Reiter selber.
Auch komisch, oder?
Ja. Also da waren wir echt immer richtig gut aufgestellt. Und klar, Verletzungen können passieren. Es ist ärgerlich, wenn es vor einer Meisterschaft passiert, aber man kann es manchmal nicht verhindern, ne?
Gab es mal sorgenvolle Zeiten, also wo ihr dachtet, Mensch, da ist was und ich weiß nicht, was es ist und also nichts Eindeutiges, ich sag mal, wie so ein Hufgeschwür, was ja absehbar ist, sondern so, wo ihr einfach sagtet, Mensch.
Ich würde Desperados jetzt insgesamt als sehr hartes Pferd beschreiben, was Verletzungen angeht, aber es gab zwei Verletzungen, das war auch sehr ärgerlich, das war in Schweden das Weltcup-Finale, da hat er sich tatsächlich beim Abreiten vertreten.
Aha, okay.
Und da mussten wir wieder nach Hause fahren. Das war ärgerlich und einmal gab es noch eine Verletzung, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber ansonsten, also wir hatten die immer gut auskuriert und ansonsten war es eher ein hartes Pferd, so würde ich ihn jetzt beschreiben. Also der hat jetzt nicht bei jedem kleinen Wehwehchen gleich den Kopf hängen lassen, der war eher bisschen robuster.
Und so im Management bei der Fütterung, man denkt ja, mein Gott, Hafer und Heu, das wird nicht reichen für so einen Hochleistungssportler. Was stand auf seinem Speiseplan vor Wettkämpfen zum Beispiel?
Kein Hafer. Tatsächlich, Müsli, haferfrei meistens. Ja. Klar, wo er so richtig im Saft war, da hat er auch mal ein bisschen Hafer gekriegt, aber tatsächlich wenig. Mhm. Also ich bin ein großer Freund von Hafer, muss ich zugeben. Aber
nicht jeder verträgt.
Genau, er hat es nicht ganz so gut vertragen, weil er doch eher ein Hengst war, der immer sehr motiviert war und Der war auch sehr leichtfütterig. Also man, so viel brauchte der nicht.
Mhm.
Wir haben immer geguckt, dass er mit allem versorgt ist. Man hat natürlich auch Blutbilder gemacht. Und
wo fehlt was an
genau,
Mineralien
richtig.
Oder so.
Und da wurde
weil
er,
viel
glaube ich,
hilft ja auch nicht immer viel.
Richtig, man kann auch zu viel machen, ja. Von daher war der da, glaube ich, immer sehr gut eingestellt.
Und dann gibt es ja so Pferde, die kommen irgendwo hin und ja, also fühlen sich sofort zu Hause, fressen und sind da. Und dann gibt es viele andere, die brauchen erstmal, die rühren ihr Heu nicht an, wollen nicht fressen, sind aufgeregt. Hatte er Probleme damit?
Er hat immer gefressen. Also ich glaube, wenn er nicht gefressen hat, dann war was. Also dann war er krank.
Okay.
Also der war schon, wenn man auf den Turnierplatz kam, ja sehr dominant. Aber der hat, sobald er in der Box war, war der wie ein Schaf eigentlich. Also gut, wenn eine Stute neben ihm steht, nicht, aber
ja, klar.
Aber sonst sehr unkompliziert in der Box. Also auch mit Fressen, das war überhaupt kein Problem.
Mhm. Despi war, glaube ich, sein Stallname.
Mhm.
Und jeder, der euch beiden gesehen hat, hat gemerkt, wie eng eure Verbindung war.
Mhm.
Und wenn man sich jetzt Desperados vorstellen würde als menschlichen Freund, wie würdest du ihn dann beschreiben?
Als Macho mit ganz vielen Frauen. Ja, so war er definitiv. Aber auch als total ehrlichen Kumpel. Also wie gesagt, in der Box, der hat nicht gebissen oder also der hatte kein Hengstgehabe, dass er dich da jetzt irgendwie angenabelt. Der war ein ganz lieber und ehrlicher Hengst in der Box. Und hat, was auch immer sehr auffällig war, die Aufmerksamkeit so sehr genossen. Auch okay. Wenn mal irgendwie Stallbesuch da war, Züchter, dann war der wie so ein kleiner Kasper. Also dann hat er den Kopf rausgestreckt und den Kopf schief gehalten und den so richtig den Kasper gemacht. Also er hat es richtig genossen, diese Aufmerksamkeit. Das hat man gemerkt.
Wusste er. Ja. Es geht um ihn.
Genau.
Ja.
Das war nur gut.
Und hat er immer dieselbe Box hier im Stall, oder?
Ja, der hatte immer dieselbe Box, genau.
Ja,
war auch gut ausgepolstert, weil er war doch der King und er muss auch immer zuerst was zu fressen haben. Also
okay.
Sonst wird es auch mal lauter.
Oh, ja. Das scheint in der Blutlinie zu liegen, nicht im Treten gegen die Stalltür. Sprechen wir über den traurigen Tag im Februar 2020. Wo warst du? Wo hast du vom Tod von Desperados erfahren, von dem plötzlichen?
Ich war tatsächlich in Neumünster auf dem Turnier mit Desperados Sohn, mit Destiny.
Mhm.
Und ja, man mag es kaum glauben, aber also ich hatte da meinen ersten Grand Prix-Sieg mit Destiny und 2 Stunden später kam dann, musste mein Papa mir die Nachricht überbringen, also der war auch mit auf dem Turnier. Er hatte mich halt angerufen, der war im Hotelzimmer und hat gesagt, ja, kannst du mal kommen, da wusste ich schon, irgendwas ist.
Mhm.
Und ich habe meinen Vater auch selten weinen gesehen und da wusste ich, dass was Schlimmes passiert ist und dann haben wir die Nachricht gekriegt.
Und das ist hier auf dem Hof passiert, oder?
Ja, genau, das ist hier auf dem Hof passiert.
Hm. Ja, also das ist ja etwas, also wenn es so von heute auf morgen passiert.
Ja, das war ein Schock, weil man, der war so fit, also vom, wenn ein Pferd alt ist und irgendwann es nicht mehr geht, dann ist es ja einfach so, aber der war so fit vom Kopf und auch vom Laufen, also man hätte da gar nicht mit gerechnet und von daher war es
Und wusstet ihr sofort, dass es ein Aortenabriss war, oder?
Ja, die hatten das eigentlich schon, es ging so schnell, also man konnte gar nichts mehr machen, da haben die das schon vermutet, aber klar hat man den noch obduzieren lassen und
war das in der Box oder beim Training dann oder beim
der, das der war auf dem Sprinter ist das passiert.
Ach so, okay. Oh Gott.
Und ja.
Ich meine, wie bist du damit umgegangen? Also jetzt an dem Tag selber natürlich ein Schock, aber
ja, totaler Schock. Also ich bin auch sofort abgereist. Ich habe das, ich konnte auch die erste Zeit, es ist mir total schwer gefallen, auch in den Stall zu fahren.
Mhm.
Also irgendwie brauchte man eine Zeit, bis man das so realisiert. Aber es war schon eine schwere Zeit. Also es war einfach Trauer, ne? Man war einfach traurig und
ja. Also ich habe deinen Insta-Post gelesen, so habe ich darüber erfahren und dachte nur, oh mein Gott, ja, also damit umzugehen und die Erfolge, die ihr erreicht habt,
genau.
Ihr seid ja im Grunde gemeinsam in den Spitzensport aufgestiegen und dann.
Ja, dem habe ich halt alles zu verdanken, ne? Meine Karriere und alles, ne? So.
Was hättest du dir noch gewünscht? Also wenn du sagen würdest, Mensch, den Tag radieren wir raus aus dem Kalender und er lebt noch. Was hättest du dir gewünscht noch für euch beide?
Also ich hätte tatsächlich das Jahr den gerne nochmal aus dem Sport verabschiedet. Ich wollte kein Turnier mehr reiten. Das war, da hatte ich gedanklich mit abgeschlossen. Aber er hätte das so verdient gehabt, dass er nochmal würdevoll irgendwo auf dem Turnier verabschiedet worden wäre. Und ja, dann einfach, dass er dann sein Rentnerleben genießen kann. Ne? Ich hätte den jetzt nicht von heute auf morgen auf die Weide gestellt. Ich hätte ihn ein bisschen weiter geritten und dann irgendwo, ich habe neu gebaut und hätte da auch noch eine Wiese gehabt. Also da war ich irgendwie gedanklich, dass ich den hätte da noch mal ein bisschen laufen lassen können. Und klar, mit den Kindern.
Dass die vielleicht reiten lernen auf ihm, die erste Passage an der Longe.
Ja, richtig. Das war zum Beispiel auch noch eine große Stütze für mich. Ich hatte meine erste Tochter war da ja gerade ein paar Monate und die hat einem da auch so ein bisschen drüber hinweggeholfen. Also einerseits war das so schön mit der Kleinen und andererseits dieses Ereignis. Aber
ja, das Leben geht irgendwo dann weiter, aber andererseits stelle ich mir das wirklich schwer vor, einfach einen Freund auch zu verlieren. Sie sind ja Familienmitglieder.
Und, ja. Das war auch für die ganze Familie oder für das ganze Gestüt auch sehr, sehr traurig.
Schock.
Großer Verlust, ja.
Vor allen Dingen auch so früh, ne?
Also, ja, genau.
Was ich mich immer frage, wann kommt der Zeitpunkt, wenn man sportlich so erfolgreich ist, zu sagen, so, das war's jetzt. Wir enden die sportliche Karriere. Wenn das Pferd noch fit ist und gesund, klar, wenn es irgendwie eingeschränkt ist, dann wird man dazu ja gezwungen. Aber wann kommt so der Punkt für einen selber im Kopf zu sagen, okay, cut. Das bedeutet ja eine schwere Entscheidung eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Also klar spielt das Alter irgendwo eine Rolle und auch wie fit die sind. Aber ich finde auch, ja, wir haben irgendwie zusammen alles erreicht. Und irgendwie sagt einem, hat mir das Gefühl, das gesagt, also jetzt reicht's. Es gibt Nachfolger und also man ist ja, klar war das, ist das irgendwie traurig, dass man dieses Pferd nicht mehr turniermäßig vorstellen kann, aber ich habe ihn nicht mehr bei mir, aber ich hätte ihn ja noch da und zum Reiten und das hätte mir da gereicht. Also von daher konnte ich da vom Kopf irgendwie gut mit umgehen, wenn ich sage, ich hätte den das Jahr verabschiedet.
Was in deinem Haus erinnert heute noch an Desperados?
Meinem Haus ist ja sehr präsent. Also ich habe ganz viele Bilder. Ich habe ein riesengroßes Gemälde im Wohnzimmer hängen, ein gemaltes von ihm und mir zusammen. Und mein früherer Hufschmied hat mir die Eisen von Rio versilbern lassen. Die hängen bei uns im Flur. Also es ist sehr desperados-lastig bei uns im Haus.
Verständlich.
Ja, total.
Ja, aber wie schön auch, ne? Dass er irgendwo dann noch dabei ist und in Erinnerung ja sowieso. Du hast ihn vorhin schon erwähnt, Destiny, OLD, hast du auch sensationelle Erfolge, sportliche Erfolge. Was genau erinnert dich bei Destiny an Desperados? Was hat Desperados weitergegeben?
Auf jeden Fall diese Gehfreudigkeit, also diese Freude an der Arbeit und das Elektrische. Destiny ist ein Pferd, was total schön zu reiten ist. Also die sind vom Reiten her schon unterschiedlich. Also ich finde nicht, dass die jetzt so viele Parallelen haben. Aber der Kopf, also dieser Ehrgeiz, und das hat er auf jeden Fall mitgegeben.
Und das mit Kämpfen wahrscheinlich auch.
Ja. Genau, der kämpft einfach für einen. Das ist.
Welche Nachkommen hast du noch im Blick von Desperados? Also jetzt auch welche, die nicht unbedingt hier noch stehen?
Man hat ja immer mal wieder, guckt man sich ja gerne Desperados-Nachkommen an, auch aus unserer Zucht. Sie sind natürlich auch noch jung und aber man hat immer mal wieder welche im Blick. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich speziell im Blick habe. Man kriegt ja auch oftmals Videos zugeschickt von Züchtern oder von anderen, die Desperados Nachkommen haben. Das finde ich auch total super, also super interessant, wenn du die vom Fohlen siehst und wie sie sich jetzt entwickelt haben. Mhm. Also es ist schon richtig schön, ja.
Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Und wir sitzen ja hier zusammen, auch mit Gestützleiter Ulf Schmidt, und wir haben noch gar nicht über die züchterische Seite gesprochen, also über das, was Desperados, welchen Fußabdruck, welchen Stempel er der Dressurpferdezucht aufgedrückt hat. Die Anfänge von Desperados bei seiner Hengstkarriere, die waren ja, ich sag mal, etwas rumpelig. Er wurde in Pferden erst gar nicht gekürt.
Das stimmt. Der ist auf der Kürung gewesen, zweijährig, ist dann aber zurückgestellt worden, und zwar ist natürlich sehr im Fokus gewesen von vielen Hengsthaltern und auch von den Sportleuten, weil er da halt eben sehr, sehr guten Auftritt gehabt hat. Und bei der zweiten Vorstellung ist er, der ist ja von Leuten da fertig gemacht worden, gezeigt worden. Und da kam er dann in eine Bahn rein mit so einer leichten Verspannung. Mhm. Und keiner wusste, was da passiert ist. Das ist halt eben auch nicht aufgeklärt worden. Auf jeden Fall hatte die Kürkommission zu dem Zeitpunkt gesagt, weil sie den ja vorher auch anders gesehen hatten, Tag zuvor, dass sie gesagt haben, wir wissen noch nicht, was ist, lass uns den einfach zurückstellen. Und dann auf der Auktion hat Familie Spree den dann halt eben trotzdem ersteigert, relativ teuer ersteigert, hat über 100.000 Euro gekostet, weil von vornherein halt eben im Fokus stand, dass das ein gutes Pferd wird, also ein guter Hengst und ein gutes Sportpferd, konnte man dem halt eben schon entnehmen. Und da ist dann halt eben diese Geschichte so ausgegangen, dass er erworben worden ist.
Und waren Sie zu der Zeit schon hier?
Ja.
Waren Sie mit dabei?
Ja. Mhm.
Wie waren die Gespräche im Vorfeld? Weil man guckt natürlich, also weniger Kataloge vermutlich, kennen Sie die Pferde dann auch im Vorfeld schon genau, welche da angeboten werden auf der Aktion, welche in Frage kommen könnten, welche interessant sind. Wann war klar, das könnte ein Favorit sein?
Gleich zu Anfang, muss man ganz ehrlich sagen. Also der ist direkt ins Augenmerk gerückt, weil er halt eben, was Tina gerade auch schon sagte, sehr viel Ausdruck gehabt hat, auch zweijährig schon. Und musste halt eben auch sich aufmerksam zu machen, nicht nur vom Habitus her, sondern auch von der Bewegung. Mhm. Und in seinem ganzen Gehabe war er halt eben wirklich so, dass man gesagt hat, der stellt einen Deckhengst dar.
Ja.
Das konnte man von Anfang an schon sehen bei dem.
Interessante Blutlinien, ne? Die Niro, Wolkenstein 1 mit hinten Weltmeier drin, da ahnt man so, da ist ein Motor auch dabei, genau. Und Substanz, und die Stutenlinien waren zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht ganz so wichtig, aber hatten Sie auch bestimmt im Blick. Was hat Sie da interessiert?
Am ersten hat er halt eben von seiner Schwingung, von seiner Sportlichkeit her auf sich aufmerksam gemacht. Und im zweiten Fokus stand natürlich schon mit Blutanschluss über Macho hinten in der Generation. Das heißt, die Niro brauchte zu der Zeit halt eben immer so ein bisschen Blutanpaarung.
Mhm. Damit es nicht so klobige Knubbel
wird. Damit es nicht zu schwer wird, so ja. Halt eben so ein bisschen Donnerhall modernisiert. Und diese Rittigkeit hinterher halt eben auch so ein bisschen mehr Motor halt eben von Haus aus schon mitgegeben hat. Das, was man eigentlich halt eben für einen großen Sport auch braucht. Und deswegen war das so von der Anpaarung her, vom Pedigree her eigentlich sehr, sehr interessant.
Und dann zog er hier ein, auf dem Gestüt Spree hier in Lünningen. Und dann begann die erste Zuchtsaison. Wie war denn die Nachfrage und wie war das Feedback der Züchter?
Er ist ja erst, das erste Jahr ist er geritten worden. Und im Herbst oder im Winter ist er dann halt eben für die Körung wieder nachgestellt worden. Dass er halt eben die Erlaubnis bekommen hat, dann zu decken. Also gekürt worden quasi. Ist er da auch im Prämienlot da gelaufen. Also war der da auch diese Präsenz, die wir uns halt eben auf der zweijährigen Körung in Pferden schon, die wir da in ihm gesehen haben, die ja dann halt eben durchgehend auch mitgewachsen ist. Und unterm Sattel war er da ja schon. Da hat Holger Finken den geritten. Und von Anfang an war eigentlich klar, dass das ein sehr, sehr gutes Reitfeld ergibt. Und auch von der Körung her waren halt eben schon, also zwei von Pferden waren schon viele dran interessiert. Und die den dann unterm Sattel gesehen haben, die haben gesagt, siehst du, bewahrheitet sich jetzt halt eben so die Vermutung. Und deswegen ist er halt eben von Anfang an im Fokus gestanden, auch gerade von Züchtern. Nicht nur von Reitern, von Pferdeleuten, sondern grundsätzlich halt eben auch von den Züchtern sehr angesprochen.
Desperados FRH ist sein offizieller Name. Den Titel gibt es vom Hannoveraner Verband.
Ja.
Kriegt man auch nicht hinterhergeschmissen.
Nee.
Wann gab es den und wofür?
Den gab es im Grunde genommen halt eben für die ersten Erfolge, die er dann mit Christina absolviert hat. Und dass der Verband dann halt eben aufmerksam geworden ist und hat gesagt, der geht seinen Weg. Das stand das ja halt eben fest, weil er die sportliche Laufbahn halt eben so gut absolviert hat. Und da dann schon mit den ersten Nachkommen brillieren konnte. Und deswegen hat man sich da halt eben zu entschlossen, den halt eben diese Auszeichnung anzuhängen.
Und erinnern Sie sich an seinen ersten Fohlenjahrgang? Was stach da heraus?
Im Grunde genommen ist er sehr dominant gewesen, auch in der Vererbung. Das heißt, so sein Outfit, halt eben so das ganze Exterieur, Langbeinigkeit und Modernität.
Und Farbe auch oder war das bunt gemischt?
Nee, es war überwiegend dunkel, kann ich sagen. Es gab auch den einen oder anderen, halt eben, der heller war. Aber vom Grundsatz her ist er schon sehr dominant, auch in der farblichen Konstellation gewesen.
Und reden wir jetzt über sein Deckgeschäft. Wie hat er sich da benommen? Wie hat er sich da angestellt?
Ja, eigentlich so wie beim Reiten auch. Ne?
Ja, Musterschüler.
Der war sehr aufmerksam und hat auch sehr fokussiert, auch in der Deckhalle und beim Abnehmen. Der war im Grunde genommen halt eben sehr leicht. Also die Leichtigkeit vom Reiten her hat er halt eben auch beim Deckakt vollzogen und war immer im Grunde genommen halt eben sehr im Fokus, dass er da sich unheimlich intelligent angestellt hat auch.
Und durch den Sporteinsatz ist ja manchmal so, dass die Samenqualität nicht immer gut ist. Hatte er da auch Probleme oder war das gar kein Thema?
Nee, das war zum Glück bei ihm kein Thema. Man leitet das ja auch immer so ein klein bisschen ab, dass halt eben so der Samen auch in dem Sinne oftmals halt eben so ist, wie der Hengst halt eben so vom Gemüt her und vom Habitus her. Und das traf bei ihm auch zu.
Alle wurden schnell tragen.
Alle wurden schnell tragen, sehr gute Vorratsmöglichkeit und hat auch lange angehalten. Also die waren auch ein paar Tage haltbar, der Samen, wenn man den halt eben hinterher kontrolliert hat. Und auch mit dem TG, der ist ja überwiegend hinterher auch über einen TG-Samen halt eben, wo er jetzt auch noch zur Verfügung steht. Und der ist super haltbar und macht auch nach wie vor, hat eine gute Trächtigkeitsquote auch.
Das ist eine spannende Info, ne? Weil bei TG ist man ja immer so, oh Gott, ein bisschen kritisch und spät in der Saison lieber nicht. Aber spannend zu wissen. Also wahrscheinlich hier in den Kellern lagert noch einiges an.
Es lagert zum Glück noch wirklich einiges. Da haben wir für gesorgt, aber vom Grundsatz her ist da auch schon sehr große Nachfrage weltweit, muss man ganz ehrlich sagen.
Ist ja auch ein bisschen aufwendiger, also sprechen wir vielleicht kurz an der Stelle über Preise, wenn ich jetzt Interesse hätte an TG von Desperados. Wo liegt der aktuell und was würden Sie empfehlen, wie der Weg wäre? Müsste man die Stute hierher bringen? Was wäre sicherer?
Vom Grundsatz her verschicken wir den weltweit. Also da ist am Ende wird er in der Klinik halt eben wird die Besamung dann vorgenommen, weil ja alle 6 Stunden die Stute untersucht wird, damit man halt eben ovulationsnah dann auch besamt, also den Erfolg quasi halt eben mitbekommt. Und vom Grundsatz her ist es so, dass man da halt eben nicht besonders jetzt drauf achten muss. Der Tierarzt in der Klinik, der ist ja halt eben heute so ausgebildet, dass die da halt eben sehr viel TG machen auch. Mhm. Von den ganzen Sport, also es gibt ja viele Hengste, die im Sport sind und die werden ja alle im TG-Samen verkauft. Und vom Grundsatz her ist es halt eben so, dass man vom Preis her 1.000 Euro für eine Besamung bezahlen muss. Und das ist natürlich jetzt im Gegensatz, wenn man einen guten Erfolg hat, ist das im Grunde genommen ja relativ wenig.
Genau, die Tierarztkosten.
Und die Tierarztkosten halt eben dabei, genau. Aber das ist, in den meisten Fällen klappt das auch gleich beim ersten Mal. Ne?
Eine Frage noch an Sie beide. Bei so einem Erfolg und so einer Bilderbuchkarriere von einem Hengst, da gab es doch sicherlich auch mal Kaufangebote. Stand das im Raum?
Im Raum stand es nie. Ne? Kann Christina, glaube ich, eher beantworten. Es waren einige Nachfragen. Ich habe das nur hier mitbekommen, auch auf dem Gestüt, weil hier auch halt eben Leute angerufen haben, sich danach erkundigt haben. Und das war für Familie Spree aber nie irgendwie ein Thema. Egal zu welchem Zeitpunkt. Und je weiter er halt eben im Sport gerückt ist, desto mehr Angebote kamen natürlich auch. Und sehr hochkarätige, muss man auch dazu gestehen. Da wäre mit Sicherheit der ein oder andere schwach geworden. Aber diese Kombination sollte halt eben so in der Form weitergeführt werden.
Ja, und erfolgreich.
Auch zum Glück, ja.
Genau. Ja, das ist eine weise Entscheidung. Nutzen wir die Gelegenheit für eine Zuchtberatung. Welche Stuten passen besonders gut zu Desperados? Was war damals die Empfehlung?
Vom Grundsatz her ist er sehr breit gefächert aufgestellt. Also er hat jetzt nicht speziell irgendwie eine Blutlinie, mit der das besonders gut gepasst hat. Wir sind ja bei Destiny, das ist ja mit S-Blut auf der Mutterseite. Wir haben Destacado, das ist mit London Derry, den der Matthias Rath hat, der auch in der Weltmeisterschaft im Finale war etc. und so weiter, Bundeschampionat gewonnen hat. Ebenfalls ein Hengst, dann Destano, der auch hier Olympia gelaufen ist, ein Sohn von ihm, der hier über uns ja auch noch zu bekommen ist, über den Tegesam, der ist halt eben mit Brentano auf der Mutterseite. Desculari ist von Isabel Wert, also viele internationale Pferde, die halt eben total verschiedene Mutterstämme haben oder verschiedenes Pedigree haben. Im Grunde genommen ist er sehr dominant in der Vererbung und bringt halt eben auch seine Modernität mit. Das ist ja am Ende das, was so ein Hengst auch ausmacht. Jetzt von der züchterischen Seite auch hier eigentlich entscheidend ist.
Also gleicht viel aus dann?
Ja, sehr viel.
Okay. Und wir haben in anderen Folgen unseres Podcasts gehört, dass gerade Stempelhengste, die auch im Sport gegangen sind, oft zwei Bezugspersonen hatten. Also die wussten ganz genau, jetzt kommt Christina in den Stall, jetzt ist Reiten angesagt. Und dann gab es auch immer so die eine Bezugsperson für das Deckgeschäft. Gab es das hier auch oder war er da?
Also Christina natürlich, ganz klar.
Ja. Ja.
Brauchen wir nicht drüber reden, aber er war sehr gesellig. Also er hat sich über jeden gefreut, der mit denen er halt eben zu tun gehabt hat. Der war jetzt nicht so auf eine Person fixiert im Stall, sondern der hat sich halt eben wirklich über jeglichen Kontakt gefreut.
Mhm. Aber es gab schon einen Pfleger, also ja, der sich gekümmert hat.
Aber er war weniger autistisch, so.
Genau.
Ja.
Herr Schmidt, wo waren Sie an dem Tag, als Desperado starb?
Ja, auf dem Gestüt.
Waren Sie dabei? Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen und erfahren?
Ja, ich war mit dabei und das war natürlich sehr, sehr großer Schock. Wir hatten zum Glück einen Tierarzt gerade hier bei uns auf dem Hof. Und das ging alles so schnell, das hätte man halt eben auch gar nicht, genau was Christina sagte, der stand so im Leben noch, im Saft und der hätte noch 15 Jahre weiterleben dürfen, so nach seinem Zustand her. Und das war halt eben, das war schon ein Schock, das war sehr unvorhersehbar, dass das Ganze halt eben so auf einmal passiert ist. Und ist halt eben einfach so gekommen, von einer Sekunde auf anderen.
Vielleicht noch eine abschließende Frage. Wenn Desperados auf den ganzen internationalen Turnieren unterwegs war, und was war dann hier zu Hause los? Also wurden dann Großbildschirme aufgebaut, das ganze Team hat mitgefiebert, oder es war ja auch noch wahrscheinlich eine Zeit, bevor das Internet oder Clip My Horse die Sachen übertragen hat. Also wie war hier die Stimmung auf dem Hof?
Also die großen Turniere wurden ja übertragen, zum Glück, dass man das halt eben auch dann mitbekommen hat und vor allem dann live sehen konnte. Mitfiebernd.
Gab es eine Party für alle?
Daumendrücken nach dem Ergebnis dann, ja.
Ja.
In den meisten Fällen.
Aber so Public Viewing tatsächlich für den Nachmittag war dann frei für alle und alle haben geschaut, oder war das eher dann...
Es kam auf die Veranstaltung. Also Olympia war natürlich schon so ein Thema.
Ja, das glaube ich.
Dass es dann halt eben wirklich, sagen wir mal, sehr feierlich war. Aber selbst Aachen ist ja auch ein deutsches Olympia. Auch da wurde mitgefiebert.
Ja. Wie war denn das Homecoming für euch, Christina? Also wenn ihr von Olympischen Spielen nach Hause gekommen seid oder nach großen Erfolgen, stand der Ort dann Kopf?
Ja, wir wurden tatsächlich immer sehr herzlich empfangen. Da, wo ich wohne und auf dem Gestüt. Das war immer schon sehr aufregend, als man nach Hause kam, ja.
Gab es eine große Party.
Ja, auf jeden Fall.
Oh, vielen, vielen Dank für diese emotionalen und persönlichen und wirklich auch spannenden Einblicke, die uns alle Desperados noch einmal in Erinnerung gerufen haben. Und mit seiner unglaublichen Sportkarriere und auch züchterisch beginnt er ja da seinen Stempel aufzudrücken. Und die Hengste, die Sie vorhin erwähnt haben, die Sportpferde, sprechen ja für sich und für seine Qualität. Ich bleibe gleich hier und freue mich auf ein Gespräch mit dem Cousin von dir, Christina, von Jan. Denn in der nächsten Folge wollen wir euch auch gleich wieder einen Stempelhengst vorstellen, aber diesmal aus dem Springbereich, der auch hier auf dem Gestüt Spree steht. Und klar, es geht um Staccato Gold. ein dunkelbrauner Hannoveraner Hengst, der jetzt schon eine Living Legend ist, mit seinen Nachkommen und die Springplätze weltweit dominiert. Folgt gern auch dem Reitsportmagazin bei Instagram und Facebook, dann verpasst ihr keinen neuen Podcast und alle wichtigen Infos rund um den Reitsport. Vielen Dank für eure Zeit und dann bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Sehr gerne.